Das hier ist Hörbuch von Arthur Berlet, im Raumschiff von Planet zu Planet. Bericht eine Weltraumreise. Aus seinem Buch über seine Erfahrungen im Jahr 1958. Das Buch erschien in Deutsch, Wendler Verlag, Wiesbaden-Schierstein 1972. Titel der brasilianischen Ausgabe, Discurs Voadores, da Utopia Calidade, Rio 1967. Übersetzung, Irene Buchbauer, Korrektoren, K. H. Wiemann und C. Müller. Es können Wortfehler auftreten, die beim Schannen des Textes nicht erkannt werden und ich bin kein Experte in deutscher Sprache. Überschrift. Frage und Antwort. Ich will mein Buch so beginnen, als ob der Leser Fragen stellt und ich sie beantworte. Thema. Ich war auf einem anderen Planeten. Frage. Wann war das? Antwort. Im Mai 1958. Mein Wohnsitz war damals die Gemeinde Sarandi, Rio Grande do Sul. Frage. Stammte das Fahrzeug, in dem Sie dorthin gelangten, von der Erde? Antwort. Von einem anderen Planeten. Frage. Wie heißt dieser Planet? Antwort. Von seinen Bewohnern wird er Akkad genannt, für uns heißt er vielleicht Mars. Frage. Warum vielleicht Mars? Antwort. Weil ich nicht genau weiß, wo unsere Planetenbrüder an unserem Sonnensystem wohnen. Sie konnten oder wollten mir das nicht näher erklären. Frage. Gingen Sie aus freien Stücken mit oder wurden Sie dazu gezwungen? Antwort. Weder das eine noch das andere war der Fall. Es spielte sich folgendermaßen ab, ich ging zu Fuß auf einer einsamen Straße in Richtung Sarandi, als ich in der Nähe eines Bauernhofs ein merkwürdiges, leuchtendes Objekt sah. Ich verließ die Straße und näherte mich diesem Objekt, um nachzusehen, um was es sich handelte. Außer mir war keine Menschenseele unterwegs, und als ich bis auf etwa 10 Meter herangekommen war, sah ich zwei Wesen, die einen starken Lichtstrahl auf mich richteten, der mir die Sinne schwinden ließ. Ich erwachte erst wieder etwa 30 Stunden später, als ich mich schon an einem anderen Ort befand. Erst später erfuhr ich, dass diese Wesen auf die Erde gekommen waren, um Getreide- und Gemüsepflanzen zu Versuchszwecken zu sammeln. Der Kommandant hielt mich für einen Bauern und beschloss, mich mitzunehmen, obwohl die übrige Besatzung dagegen war, da nach ihren Gesetzen jeder, der einem Erdmenschen etwas zuleide tut, schwer bestraft wird. Dies geschah auch in meinem Fall. Der Kommandant wurde gemäß Beschluss seines Amtes als Raumschiffpilot enthoben und zu einem einfachen Arbeiter in den Sonnenstahlminen degradiert. Mich brachten sie wieder zur Erde zurück. Frage. Wie sah dieses Raumschiff aus, und wie bewegte es sich? Antwort. Es war rund und hatte einen Durchmesser von etwa 20 bis 30 Meter. Es hatte die Form von zwei aufeinandergelegten Tellern und wurde durch Sonnenenergie angetrieben. Frage. Wie groß ist die Entfernung zu diesem Planeten? Antwort. Ungefähr 62 Millionen Kilometer. Frage. Wie groß war die Geschwindigkeit des Schiffs? Antwort. Im Weltraum ungefähr 400 bis 500 Kilometer / Seg. Innerhalb der Erdatmosphäre vielleicht 40 bis 50 Kilometer / Seg. Frage. Warum dieser Unterschied? Antwort. Weil das Schiff im Weltraum mit Anziehungsmotoren, in der Atmosphäre aber mit Rotationsmotoren arbeitet. Frage. Wie sehen die Menschen dieses Planeten Akkad aus? Antwort. Sie sehen aus wie wir, könnte man sagen, haben aber einen blasseren Teint. Alle, die ich gesehen habe, hatten strohblondes Haar mit Ausnahme von einigen wenigen, die dunklere Haare hatten. Durchschnittlich waren sie alle etwas größer als wir Irdenmenschen. Ich hatte den Eindruck, dass ihr Blut nicht rot, sondern eher violett ist. Frage. Wie haben sie sich mit ihnen verständigt? In irgendeiner Sprache oder nur mit Zeichen und Gesten? Antwort. In deutscher Sprache. Frage. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mehrere Sprachen der Erde sprechen? Antwort. Ja, verschiedene, wenigstens die gebräuchlichsten. Frage. Wie kann das sein? Antwort. Sie erklärten mir, Sprachen zu lernen sei bei Ihnen etwas, was viel Arbeit erfordere bei Ihren Reisen zur Erde. Sie fotografieren Schriften, nehmen Ausstrahlungen auf, hören Stimmen ab und so weiter, vergleichen die Ergebnisse miteinander. Auf diese Weise kommen sie schließlich so weit, um Bücher in den Sprachen, die sie interessieren, lesen zu können. Frage. Seit wann kommen sie schon auf unsere Erde? Antwort. Ungefähr 10 akkadianische Jahre lang. Diese Zeitverhältnisse werden später erklärt. Deha. Frage. Dann wissen sie wohl vieles über uns? Antwort. Ich glaube, dass 50% von ihnen mehr über unsere Erde wissen als 90% der Erdbewohner. Frage. Glauben sie an Gott oder ein höchstes Wesen? Antwort. Ja, sie glauben an Gott. Frage. Wer ist der Herr ihres Lebens? Antwort. Er ist der Höchste. Aber von ihnen selbst könnte man sagen, dass sie der Vollendung schon sehr nahe sind. Frage: Dann gibt es bei ihnen wohl keine Probleme mehr, die sie zu lösen haben? Antwort: Oh doch. Im Gegenteil, sie haben ein sehr schwerwiegendes Problem, nämlich das der Überbevölkerung. Lesen Sie dazu auch, was die Pleiadianische Kontaktgruppe in den 70er Jahren dazu gesagt hat, siehe unten auf der Seite http://galactic.no/rune/akkad.html, Englisch. Frage: Haben Sie schon Pläne gemacht, um dieses Problem zu lösen? Antwort: Natürlich haben Sie das getan. Frage: Was für Pläne? Antwort: Pläne, die auf unsere Kosten gehen. Frage: Wie? Auf welche Weise? Wollen Sie die Erde überfallen und uns bekämpfen? Antwort: Nein, das haben Sie nicht vor. Wenn Sie jedoch keine so hohe Auffassung von Humanität und Religion hätten, würden Sie es vielleicht tun. Frage: Aber was wollen Sie dann eigentlich? Antwort: Wie ich schon sagte, beobachten Sie unsere Erde schon 10 Akkad-Jahre lang. Sie kennen alle unsere Vorhaben, und unsere geringsten Bewegungen entgehen Ihnen nicht. Frage: Kommen Sie wiederholt auf die Erde? Antwort: Sie verlassen die Erde sozusagen nur in den Zeiträumen, in denen Erde und Akkad die größte Annäherung haben. In der übrigen Zeit benutzen Sie unseren Mond trotz seiner Unfruchtbarkeit als Zwischenstation. Auf der Erde selbst halten Sie sich an einsamen Plätzen auf. Manchmal bleiben diese Schiffe bis zu einem Jahr im Weltraum, ohne mit Sauerstoff und Nahrungsmitteln versorgt werden zu müssen. Frage: Wie steht es nun mit Ihrem endgültigen Plan? Antwort: Es ist folgende, wie ich schon sagte, haben Sie das Problem der Überbevölkerung zu lösen. Durch die Erfahrungen, die Sie bei uns gemacht haben, sind Sie zu der Schlussfolgerung gelangt, dass Sie nach einer gewissen Zeitspanne des Einlebens sehr gut auf unserer Erde leben könnten. Aber schon erhob sich bei Ihnen der Gedanke, dass in einigen unserer Länder auch dasselbe Problem herrscht, und auch unter uns Menschen gibt es vielerlei Rassenvermischungen. Was sollten Sie tun? Den Irdischen unterliegen oder sie auslöschen? Letzteres könnten Sie in ein paar Minuten erledigen, da erhebt sich nun aber das Gewissen, das Ihnen eine solche Tat verbietet. Ein massiver Einsatz der irdischen Atomwaffen würde für die Erdbewohner die fast völlige Vernichtung bedeuten, für die Akkadianer aber wäre dies die Hoffnung auf ein Leben ohne Komplikationen auf der Erde. Das wissen Sie ganz genau, ja, Sie wissen Bescheid über jede hergestellte Bombe und wo sie gelagert ist, Sie kennen auch Wort für Wort die Pläne aller Regierungen der Erde. Sie wissen, dass die Vernichtung von mindestens 75% der Erdbevölkerung unmittelbar bevorsteht, ohne dass Sie auch nur das Mindeste dazu beitragen müssten. Wenn Sie wollten, könnten Sie die Katastrophe beschleunigen, eine Intervention Ihrerseits bei einem Radarsystem oder bei Flugzeugen, die sich in der Luft befinden, wäre eine dieser Möglichkeiten, Ihre Pläne zu verwirklichen. Sie sagten mir aber, dass Sie so etwas nie praktiziert hätten und auch in Zukunft nicht praktizieren würden und dürften. Frage: Was würde Ihnen aber eine atomverseuchte Erde nützen, auf der an ein weiteres Leben gar nicht gedacht werden kann? Antwort: Das ist für Sie kein Problem. Auch Sie hatten einst ein Atomzeitalter, das Sie dank Ihrer vielseitigen Erkenntnisse überwunden haben. Sie haben eine andere Mentalität als wir, die wir Waffen herstellen, um uns selbst zu vernichten, und die wir aber nichts in der Hand haben, um uns vor der vollständigen Zerstörung zu bewahren. Die Akkadianer besitzen Vorrichtungen, die es ihnen erlauben, in wenigen Stunden die vernichtenden Atomgifte in fruchtbare Düngemittel umzuwandeln, Geschöpfe und Vegetation würden wieder aufleben. So steht es also, von einer totalen Vernichtung unserer Erdoberfläche könnten sie nur profitieren. Frage: Wenn wir schon von ihrer Macht und ihren Mitteln sprechen, können Sie uns einige Ihrer Waffen nennen? Antwort: Ihre Waffen beschränken sich auf zwei Arten, auf den Sonnendesintegrator und auf den Sonnenneutralisator. Letzterer wird auch gegen Krankheiten und bei Arbeitsunfällen eingesetzt. Frage: Wie ernähren Sie sich? Antwort: Wie wir, von Gemüsen und Fleisch, Fisch und anderen Produkten. Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen Ihren und unseren Nahrungsmitteln, was schon bei der Aussaat Ihrer Pflanzen beginnt. Als ich auf Akkad war, ernährte ich mich fast ausschließlich von Fisch und dunklem Brot. Letzteres wird dort aus Pflanzenkörnern, ähnlich den Kaffeebohnen, hergestellt. Es ist eine Art Getreide, das auf Bäumen wächst. Frage: Und wie ist das Klima? Antwort: Es ist sehr kalt. Wenn man am Tage ausgehen will, muss man sich warm anziehen. Bei Nacht wird kaum gesprochen, und wenn dies doch einmal außerhalb der Häuser geschieht, dann nur in dichter Vermummung. Frage: Sind die Tage dort wie bei uns? Antwort: Nein, ein Akkad-Tag hat 46 Stunden. Frage: Und wie ist das Jahr eingeteilt? Antwort: Ein Jahr hat 353 Tage, Alle 6 Jahre gibt es ein Schaltjahr mit 352 Tagen. Frage: Wie bewegen Sie sich fort? Antwort: Hauptsächlich in der Luft. Es gibt zwar auch Fahrzeuge auf Rädern, ähnlich wie unsere Züge. Diese fahren aber vollautomatisch unterirdisch und haben kein Zugpersonal. Auf Plattformen befinden sich ein paar kleine Hebel, die sich verschieben, wenn sich ein Passagier nähert. Der Zug hält dann mit schon geöffneter Tür. Wenn man eingestiegen ist, schließt sich die Tür. Der Eingestiegene legt einen Hebel um und der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Um ihn zum Halten zu bringen, genügt es, die Tür zu öffnen. Jede Bankreihe hat auf jeder Seite eine Tür. Alle Türen müssen geschlossen sein, damit der Zug wieder weiterfahren kann. Es gibt auch Fahrzeuge von plumperer Bauart. Diese sind für den Transport bestimmt und fahren zu den jeweiligen Flughäfen der Raumschiffe. Das Hauptverkehrsmittel für Personen aber ist ein kleines Flugschiff für 2 bis 10 Personen. Diese Flugzeuge haben keine Flügel und nur einen Piloten, sie werden durch 2 Sonnenmotoren angetrieben. Einer dieser Motoren befindet sich am Flugschiff, der andere oben, ähnlich wie ein Helikopterrotor. Diese Schiffe können mitten im Flug stoppen, sie sind aus einem hochresistenten und sehr leichten Material gefertigt. Frage: Hat der Planet Satelliten ähnlich unserem Mond? Antwort: Nein, er hat keine. Es gibt 2 riesige Plattformen für die Raumfahrt, die um den Planeten kreisen. Dort sind Tausende von Fahrzeugen stationiert, die für jede Eventualität bereitstehen. Anfänglich dachte ich, dies seien natürliche Satelliten, aber nach den mir gegebenen Informationen handelt es sich um künstliche Plattformen. Frage: Wie sind die Städte dort gebaut? Antwort: Ähnlich wie die unseren. Die Straßen sind ziemlich schmal und dienen nur dem Fußgängerverkehr. Die Häuser sind ähnlich wie unsere, nur befindet sich an jeder der 4 Hauswände ein kleiner Vorbau, auf dem die kleinen Schiffe stehen. Die Häuser sind weder aus Holz oder Ziegeln, noch aus Zement gebaut. Das Baumaterial ist ein sehr leichtes Stahlblech in verschiedenen Farben. Ich glaube, sie sind aus demselben Material hergestellt wie die Schiffe. Meiner Ansicht nach sind diese Häuser, Gebäude und Wolkenkratzer mit ihren mehr als 100 Stockwerken im Fertigbau hergestellt. Am Tag strahlt ihr vielfarbiger Reflex wie die Sonne. Bei Nacht sind die Straßen nicht erleuchtet, weil die Wände der Häuser leuchten. Im Innern sind alle Räume mit einem dicken, samtartigen Stoff ausgeschlagen. Frage: Wie ist das Regierungssystem? Antwort: Nun, ich weiß nicht, wie Sie es nennen, ich kann keinen Ausdruck dafür finden. Ich glaube, es ist etwa folgendermaßen: Man nimmt ein bisschen von jedem unserer Systeme und gibt dem Ganzen einen gemeinsamen Namen. In meiner folgenden Erzählung erwähne ich verschiedene Einzelheiten über ihre Gesetze und Sitten. Frage: Wollten die Akkadianer, dass sie ihr Erlebnis geheim halten? Antwort: Nein, denn sie wissen sowieso, dass kaum ein Mensch auf der Erde an ein solches Märchen glaubt. Frage: Aber wenn jemand das doch täte? Antwort: Dadurch würde die Existenz der Erdenmenschen verlängert, denn dann würde der Mensch auch einsehen, dass er die Atomwaffen abschaffen muss. Frage: Wie lange dauerte Ihre Reise dorthin? Antwort: 8 Tage. Frage: Haben Sie keinen Beweis dafür mitgebracht? Antwort: Ich brachte viel weniger zurück, als ich dorthin mitnahm, ich kam nämlich mit einem vollen Magen dort an. Als wir zurückflogen, ließen sie mich 40 Stunden lang fasten, weil sie fürchteten, ich könnte die verdauten Lebensmittel einer Prüfung unterziehen lassen. Frage: Wie war die Rückreise? Antwort: Darüber könnte ich viel erzählen, ich würde aber dafür viele Worte brauchen, außerdem mindestens 20 bis 30 Bogen Papier. Daher wäre eine ausführliche Beschreibung im Augenblick zu schwierig. Wie ich schon anfänglich sagte, werden Sie alles in meiner folgenden Erzählung finden. Frage: Wurden Sie bei Ihrer Rückkehr wieder am gleichen Platz abgesetzt? Antwort: Nein, Sie setzten mich ziemlich weit entfernt von meiner Stadt ab, ich musste längere Zeit zu Fuß gehen, was mich sehr ermüdete, ich war nämlich ziemlich schwach. Frage: Bemerkten Ihre Angehörigen Ihre Abwesenheit nicht? Antwort: Nein. Zu jener Zeit arbeitete ich als ambulanter Fotograf und war oft 20 Tage unterwegs. Bei diesen Gelegenheiten machte ich viele Aufnahmen von Personen, die nicht extra in die Stadt gehen wollten, um sich fotografieren zu lassen. Frage: Was machten Sie, als Sie von Ihrem Abenteuer wieder nach Hause zurückgekehrt waren? Antwort: Zuerst erholte ich mich, dann begann ich wieder mit meiner täglichen Arbeit. Die Nächte verbrachte ich mit Papier und Stift und brachte alle meine Erinnerungen zu Papier. Ich habe diese Erzählung erst vor etwa einem Jahr vollendet, nachdem ich 400 Seiten geschrieben hatte. Frage: Mit welchen Absichten haben Sie diesen Bericht geschrieben? Antwort: Hauptsächlich deshalb, weil ich nichts von diesem Erlebnis vergessen wollte. Hier möchte ich diese Zusammenfassung beenden. Wer Gelegenheit hat, sie zu lesen, möge sie kritisieren, loben oder beurteilen, wie er will. Er soll sie auslegen, wie es ihm passt. Aber in einem Punkt bin ich sicher mit den meisten Menschen einig: Es ist sehr wichtig für die Menschheit, von der Weiterentwicklung der Atomenergie abzulassen, sie nützt uns nur wenig und macht uns so viel Kopfzerbrechen. Wir müssen uns Mühe geben, die Wege zu entdecken, die es uns möglich machen, an die Sonnenenergie heranzukommen. Dies wäre für alle von Nutzen, für die Armen und für die Reichen. Ein solcher Erfolg ist der Atomenergie nicht beschieden. Ihr Einsatz für friedliche Zwecke ist zu sehr gering, und nur die Großen dieser Welt können davon profitieren, die weniger Begüterten können nur aus der Ferne zuschauen und höchstens krank werden von den schwerschädigenden Strahlen. Karte des Gebiets, in dem der Kontakt 1958 stattfand. Erste Kapitel. Erster ein Vorfall, gefolgt von einem dramatischen Erwachen. Im Mai 1958 war ich auf dem Wege ins Innere des Landes in der Nähe der Gemeinde Sarandi und der Nachbardörfer, wo ich Beträge für fotografische Aufnahmen, die ich einige Zeit zuvor gemacht hatte, kassieren wollte. Ich übte damals den Beruf eines ambulanten Fotografen aus, den ich erst kürzlich aufgab, um wieder im Dienst der Gemeinde zu arbeiten. Ich war dies schon früher gewesen. Dann ereignete sich dieser sehr bedeutsame Vorfall. Es war der 14. Mai. Ich war auf dem Rückweg vom Rennen des Landes und befand mich schon auf der Straße von Sarandi, an einem Kreuzungspunkt namens Natalino, noch etwa 18 Kilometer von der Stadt entfernt. Ich wollte diese letzte Strecke zu Fuß zurücklegen, per Anhalter war ich bis Passefondo gelangt. Es war gegen 19 Uhr, als ich an dem Anwesen von Dr. Dionisio Perotti vorbeikam. Plötzlich sah ich ein merkwürdiges Licht am Rande eines Waldes, ungefähr 200 Meter von der Straße entfernt. Zuerst dachte ich, dieses Licht ginge von etwas Übernatürlichem aus, in unserer Gegend sprechen die Leute oft von einem vergrabenen Schatz. Ich überschritt die Eisenbahnlinie und näherte mich vorsichtig dieser Stelle. Als ich bis auf etwa 30 Meter herangekommen war, stellte ich mit Erstaunen fest, dass dort ein großer runder Gegenstand von ungefähr 30 Meter Durchmesser lag. Er sah aus wie zwei Teller, die aufeinander gelegt waren. Das Licht leuchtete verschwommen und erinnerte mich an Eisen, das zur Weißglut kommt, es war ein rötliches Grau. Leider bin ich leicht farbenblind, daher kann ich Farben nur schwer unterscheiden und schildern. Instinktiv wollte ich fliehen. Meine Neugier war aber größer als meine Furcht, und ich ging noch näher darauf zu. Plötzlich bemerkte ich mehrere Gestalten, ein starker Lichtstrahl traf mich, und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einer Art Krankenhausbett. Ich wollte die Arme heben, merkte aber sogleich, dass sie gefesselt waren. Ich sah mich um und stellte fest, dass ich mich in einem rechteckigen Raum befand, dessen eine Seite abgerundet war. Mein erster Eindruck war, ich bin an Bord eines Schiffes. Aber als ich logisch nachdachte, verwarf ich diesen Gedanken als unmöglich. Ich bemerkte nun Gestalten in meiner Nähe, die in ihrer ganzen Erscheinung dem einen ähnlich waren. Ich versuchte, sie in verschiedenen Sprachen anzusprechen, jedoch ohne Erfolg. Einige schienen gleichgültig zu sein, der Rest hörte mich wohl gar nicht. Minuten später kamen zwei Personen an mein Lager und banden mich los. Ich versuchte wieder, mich mit ihnen zu verständigen. Sie stellten mich auf die Beine, ich fühlte mich sehr schwach. Sie gestikulierten und brachten mich in einen angrenzenden Raum. Sie zogen aus einem Regal eine Art Anorak hervor, er ging mir bis zu den Füßen. Mit diesem Gewand angetan, kehrte ich mit meinen beiden Begleitern wieder in den ersten Raum zurück. Von dort aus gingen wir durch eine sich automatisch öffnende Tür und stiegen einige Stufen hinab. Wir gelangten in einen Raum, der wohl direkt unter dem ersten lag. Vor uns öffnete sich wieder eine Tür. Wir gingen hindurch und stiegen wieder ein paar Stufen hinab, ich befand mich wohl jetzt im untersten Stockwerk. Wir gingen durch zwei Zimmer, dann durch einen Gang zu einer Tür am Hintergrund. Sie öffnete sich, und ich war auf ein neues Zimmer gefasst, aber zu meiner größten Überraschung führte diese Tür auf eine Plattform im Freien. Es war dunkel, aber ich konnte doch eine mir völlig fremde Stadt sehen. Ich fühlte mich gar nicht wohl und hatte das Gefühl, als hätte ich die Hälfte meines Körpergewichts verloren. Gleichzeitig aber hatte ich den Eindruck, als ob meine Glieder an Umfang zugenommen hätten. Meine beiden Begleiter stützten mich unter den Armen. Die hohen glänzenden Gebäude, die ich nun unterscheiden konnte, blendeten mich fast in ihrer vielfarbigen Pracht. Ich kannte diese Stadt nicht, es konnte keine Hauptstadt der Erde sein, von denen ich viele zumindest von Bildern, Büchern oder Filmen kenne. Wir bestiegen die Plattform, die sich sanft zu einer engen Straße senkte. Sie zog sich entlang an hohen Gebäuden, und ich konnte nur Fußgänger entdecken. Die Besatzung meines Flugschiffes trug eine dicke Bekleidung von ganz heller Farbe. In diesem Augenblick sah ich sie mir zwar nicht genauer an, doch werde ich später noch eine genaue Beschreibung davon geben. Ich selbst, daran erinnere ich mich noch genau, hatte das Cape nicht mehr an, das ich auf der Fahrt hatte anziehen müssen. Wir gingen etwa 300 Meter die enge Straße entlang, stiegen dann an einem Haus ein paar Stufen hinauf und betraten das Erdgeschoss eines hohen Gebäudes. Nachdem wir einen etwa 15 Meter langen Gang passiert hatten, betraten wir ein Zimmer an seiner rechten Seite. Meine Begleiter stützten mich nach wie vor, denn ich war immer noch nicht in der Lage, mich allein auf den Beinen zu halten. Das Gebäude schien aus Metall gefertigt zu sein, wie ich es schon beim Betreten bemerkt hatte. Im Innern war es mit einem Gewebe ausgeschlagen. Sie ließen mich allein in dem Zimmer und gingen weg. Ich blieb dort einige Augenblicke an die Wand gelehnt stehen und schaute mich in meinem Gefängnis um. Es glich zwar mehr einem normalen Zimmer als einer Gefängniszelle. Auch die Wände dieses Raumes waren mit dickem Gewebe ausgeschlagen, es sah aus wie Pelzstoff. In einer Ecke war ein Waschbecken an die Wand eingebaut, aus dessen Hahn ständig Wasser floss. Ich war sehr durstig und trank davon, doch das außerordentlich leichte Wasser stillte meinen Durst kaum. Im Zimmer stand noch ein Bett und ein Tischchen an der einen Wand. Ich ging auf das Bett zu, befühlte es und merkte, dass es sehr weich war. Ich setzte mich darauf und sank fast bis zum Fußboden ein. Ich legte mich hin und entspannte meinen Rücken. Ich hatte großen Hunger und überlegte, wo ich wohl sein könnte. Was waren das für Leute, die mich mitgenommen hatten? Warum hatten sie mich mitgenommen? Ich hatte doch niemandem etwas Böses getan, ihnen bestimmt nicht, denn ich hatte sie ja nie zuvor gesehen. Ich dachte an meine Familie, ob ich sie wohl jemals wiedersehen würde, was mir an diesem Augenblick unwahrscheinlich erschien. Ich fühlte mich sehr schwach. Es musste wohl lange Zeit her sein, dass ich etwas gegessen hatte. Ich kam mir nur noch halb so schwer vor wie früher. Nun kamen drei Personen in das Zimmer, wahrscheinlich meine beiden Begleiter zusammen mit einer Frau. Diese trug eine Schüssel mit einem Deckel. Sie setzte diese auf den Tisch und hob den Deckel ab. Daraufhin gingen die drei wieder weg. Ich ging zum Tisch und sah, dass in der Schüssel eine Mahlzeit für mich war. Ich besah den Inhalt, konnte aber unter den verschiedenen Dingen nur das Fleisch erkennen. Die Schüssel hatte vier Abteilungen. Ich nahm das einzige Essgerät, das sie mir dagelassen hatten, ein Mittelding zwischen Löffel und Gabel, und probierte das Fleisch, das schon in kleine Stücke geschnitten war. Es unterschied sich nicht viel von unserem Fleisch, hatte aber einen anderen Geschmack. Das zweite Fach enthielt eine galtartige Masse, ähnlich wie Gelatine. Im dritten war etwas aus dunklem Mehl gebackenes, das aussah wie eine aus Kartoffeln gebackene Muschel. Von den letztgenannten Dingen versuchte ich nur das Brot, die beiden anderen mochte ich nicht probieren. Vom Fleisch und Brot wurde ich nicht richtig satt. Ich trank noch etwas Wasser, setzte mich wieder aufs Bett und überlegte, ob ich wohl lange Zeit mit Fleisch und Brot durchhalten würde. Zweite, wie man sprach, Schwierigkeiten überwindet. Ich dachte noch über alle meine Probleme nach, als die Tür sich öffnete und drei Personen hereinkamen, die zwei, die ich schon kannte, und ein dritter Mann, der seinem Aussehen nach eine höher gestellte Persönlichkeit sein musste. Sie forderten mich auf, sie zu begleiten. Der Unbekannte ging voraus, und ich wurde wieder von den beiden anderen gestützt. Wir gingen durch einen Gang und kamen schließlich in ein hell erleuchtetes, ungefähr 60 Quadratmeter großes Zimmer. Rechts im Hintergrund standen eine Reihe von Sesseln und ein rechteckiger Tisch. In der gegenüberliegenden Ecke standen verschiedene niedrige, halbrunde Sessel, davor einige Schreibtische. Ich sah in dem Zimmer noch mehrere Sessel derselben Form. An den Wänden hingen verschiedene Landschaftsbilder. Während ich mich noch umschaute, öffnete sich eine Tür zu meiner Linken, und mehrere Personen traten ein. Sie schauten mich alle an, die einen neugierig, die anderen gleichgültig. Als sie noch miteinander sprachen, ertönte ein Zeichen und alle setzten sich im Halbkreis auf die Sessel. Durch eine weitere Tür kamen noch drei Personen herein, auch diese schienen einen höheren Rang einzunehmen. Meine beiden Helfer und ich standen noch. Einer der zuletzt Angekommenen, der zu meiner Rechten Platz genommen hatte, erhob sich und eröffnete die Versammlung. Mehrere der Anwesenden hielten Reden, darauf wurde lebhaft diskutiert. An ihren Blicken und Gästen merkte ich, dass ich der Gegenstand der Diskussion war. Diese Menschen hätten Russen sein können. Vielleicht dachten sie, ich hätte irgendwelche Waffen bei mir, was ich womöglich mit lebenslänglichem Gefängnis oder sogar mit dem Leben hätte bezahlen müssen. Auf ein Zeichen eines Anwesenden schwiegen alle. Er wandte sich mir zu und hieß uns, inmitten der beiden halbrunden Reihen Platz zu nehmen. Ich wurde von jemand in vier oder fünf Sprachen angesprochen. Auf einer Seite bemerkte ich eine gewisse Unruhe, da zunächst keine Verständigung zustande kam. Ich wollte mich absolut verständlich machen und probierte es auf Portugiesisch, Spanisch und Italienisch. Niemand verstand mich, und ich wollte schon verzagen, als mir einfiel, dass ich ja auch Deutsch sprechen konnte. Ich sagte einige Worte Deutsch, worauf einer der Männer freudig aufsprang und fragte, Deutsch? Ich bejahte. Zu meinem großen Erstaunen wandte er mir den Rücken und sprach mit seinen Kollegen. Nach einer erneuten Diskussion wurde die Versammlung geschlossen, und die Anwesenden entfernten sich durch die Türen, durch die sie hereingekommen waren. Ich selbst wurde von meinen Begleitern in mein Zimmer zurückgeführt. Ich sah, dass sie keine Waffen trugen, an ihrem Gürtel hing nur eine Art Taschenlampe. Dritte eine Erklärung des Vorfalls. Die beiden Männer, die mich gestützt hatten, ließen mich nun mit dem Dritten allein. Ich dachte bei mir, jetzt muss etwas geschehen, ob gut oder böse. Der Mann betrachtete mich mit einem offenen Lächeln und sagte auf Deutsch, kommen Sie. Ich folgte ihm durch einen kurzen Gang, der an einer großen Tür endete. Er öffnete sie, und wir kamen auf eine etwa 6 Meter breite Straße, die voller Fußgänger war. Ich muss wohl nicht besonders hervorheben, dass jede Einzelheit, die ich sah, mich derartig verblüffte, dass ich ab und zu einfach die Sprache verlor. Bei all dieser Überlegenheit kam ich mir vor wie ein Automat, der von einem fremden Willen angetrieben wird. Ich fühlte, dass ich allen Anforderungen zu gehorchen hatte. Ich hätte um alles in der Welt gern gewusst, wo ich war, und mit wem ich es zu tun hatte, aber wen hätte ich fragen sollen, wo mich doch keiner verstand und ich die anderen auch nicht. Unter vielem anderen waren es 2 Dinge, die mich im Augenblick am meisten interessierten, die langsame Bewegung der vielen Leute und der starke Glanz, der von den Wänden der Gebäude ausging, und von dem ich anfänglich fast geblendet wurde. Ich hatte mich aber bald daran gewöhnt und sah eine Vielfalt von Farben, hauptsächlich Silber und Weiß, was ich am besten unterscheiden konnte, und noch viele andere Farben. Wir gingen durch mehrere Viertel, ohne ein einziges Fahrzeug zu sehen. Nur Fußgänger, die mich jedoch nicht beachteten, offenbar kam ich ihnen nicht fremd vor. Ich trug einen Mantel mit einer Kapuze, der meine eigene Kleidung verdeckte. Diese, sowie meine Schuhe waren sehr verschieden von der ihrigen. Als wir uns gerade zwischen 2 nicht sehr hohen Gebäuden befanden, schaute ich nach oben. Ich muss gestehen, dass ich fast umkam vor Angst. Der Himmel war mit Flugzeugen übersät. Er sah aus, als ob ein Angriff gegen dieses wehrlose Volk, das sich langsam durch die Straßen bewegte, vorbereitet werde. Nach einigen Augenblicken merkte ich aber, dass dort oben keine feindliche Absicht herrschte. Es war ein Hin und Her von und nach allen Seiten. Solche Flugzeuge hatte ich noch nie zuvor gesehen. Wiederholt flog eines von ihnen um den oberen Teil eines Hauses herum. Ich schloss die Augen und bedeckte die Ohren mit den Händen, um nicht sehen und hören zu müssen, wenn ein Flugzeug auf ein Gebäude prallte. Ich fühlte plötzlich eine Hand auf meinem Arm, öffnete meine Augen und sah ein Flugzeug auf der Plattform eines Hauses landen. 2 Personen, wohl ein Ehepaar, stiegen ruhig aus. Mein Begleiter, der vor mir herging, hatte ein trauriges Lächeln um den Mund. Wahrscheinlich hätte er mir gern alles erklärt. 2-mal öffnete er den Mund, sagte aber dann doch nichts. Er konnte wohl außer den paar Worten, die er mir gesagt hatte, kein Deutsch. Er klopfte mir auf die Schulter, wie wenn er sagen wollte, beruhigen Sie sich. Und gab mir ein Zeichen, weiterzugehen. Nur halb beruhigt folgte ich ihm. Wir bogen um eine Ecke, gingen noch etwa 15 Meter weit und betraten ein 4- oder 5-stöckiges Haus, dessen Tür offen stand. Wir gingen durch einen kleinen Gang, betraten ein gut möbliertes Zimmer. Durchquerten es und kamen wieder zu einem Gang, der in den Hintergrund des Gebäudes in die Nähe einer Treppe führte. Dort angekommen, zeigte mein Begleiter auf ein Zimmer, das eine Gefängniszelle oder aber auch ein Schlafsaal sein könnte. Ich dachte an diesem Moment nicht daran, es näher zu besichtigen und trat ohne Zögern ein. Er schloss die Tür und ließ mich allein. Ich war wie gelähmt und bestürzt, weil ich beinahe wie ein Gefangener behandelt wurde, andererseits aber auch wie ein Gast mit allen Ehren. Das Zimmer glich dem, in dem ich zuvor gewesen war, vielleicht war es etwas größer. Es hatte nicht nur ein Waschbecken, sondern nebenan auch noch ein Badezimmer. Da nun schon ein Badezimmer vorhanden war, beschloss ich, ein Bad zu nehmen. Neue Enttäuschung packte mich, als ich bemerkte, dass auch dieses Wasser so leicht wie Gas zu sein schien. Ich hatte den Eindruck, dass ein Fußbecken, das auf dem Boden stand, nicht umstürzen würde, wenn man einem Eimer voll dieses Wassers dagegen schleudern würde. Nachdem ich mein Sitzbad genommen und mich wieder angezogen hatte, hörte ich ein Geräusch an der Tür. Sie öffnete sich, und ich sah meinen Freund, der mich hierher gebracht hatte. Er war in Begleitung eines Jungen, der einen Pack Kleider auf dem Arm hatte. Er legte sie auf den Tisch und ging wieder weg. Mein Bekannter kam auf mich zu und gab mir durch Zeichen zu verstehen, ich sollte mich anziehen. Ich nickte mit dem Kopf, und auch er ging weg. Ich besah mir die Kleider.